zum Denken. Deswegen gibt es ja viele, sag ich mal, Gurus, die das eben genauso machen. Die sagen, du nimmst 3 Tropfen B12, 5 Tropfen D3 und trinkst 2,5 Liter Wasser am Tag, Heilwasser, und dann passt das. So, nächste. Dann rufen sie an und sagen, ich habe das und das, wie viel Methylenblau muss ich denn dafür nehmen? Vielleicht gar keins, vielleicht solltest du irgendwas anderes nehmen, aber sie fokussieren sich auf ein bestimmtes Ding und erfragen dann, wie viel sie von X oder Y nehmen müssen, damit es verschwindet. Den Normalo ist es viel wichtiger, er macht etwas, das vielleicht nicht die beste Übung ist, aber die beste Übung ist immer die, die ich auch regelmäßig mache. Das heißt, es ist wieder Training und Gesundheit auch, ist wie alles. Eine Frage der Einstellung zuerst.
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Schnell, einfach, gesund Podcast. Heute ist eine ganz besondere Folge für mich. Zum einen ist es meine erste Folge hier als Host im Podcast. Und zum anderen habe ich auch einen ganz besonderen Gast für euch und auch für mich eingeladen. Und zwar Bernd Stößlein aus dem schönen Kulmbach, aus dem gleichen Ort, in dem ich jetzt wieder leben darf. Und das Besondere ist, dass ich Bernd wirklich schon seit dem Sandkasten kenne und wir hier auch zusammen den Kindergarten und Teil der Schule besucht haben. Und Bernd ist ein ganz spannender Akteur im Bereich dieser Fitness- und Gesundheitswelt. Und lieber Bernd, stell dich doch am besten einfach selber mal vor und gib den Leuten einen Einblick, was du alles schon sehen, machen und beitragen konntest, durftest. Herzlich willkommen, Bernd.
Herr Felix, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ja, was kann ich sagen? Also man kann alle Qualifikationen, die ich bis jetzt erworben habe, auch transparent nachprüfen dann im Internet. Dann muss keiner glauben, was ich hier sage. Dann ist es immer mein Anliegen, nichts zu glauben, was jemand von sich gibt. Auch nicht das, was ich sage, sondern immer kritisch zu hinterfragen. Aber dass man einen Eindruck hat, also seit 2007 bin ich professionell in der Fitness- und Gesundheitsbranche und habe dort halt die Entwicklungen durchlaufen und mitgemacht. Das heißt, sowohl die akademische Ausbildung wie auch das ganz Praktische, also das nenne ich einfach mal Feldforschung. Das heißt, nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktisches Wissen in der Anwendung, zum Beispiel durch die Entwicklung eigener Trainingsgeräte und Methoden, Nahrungsergänzungsmittel und Dutzende, sag ich mal, Aus- und Weiterbildungen. Ich habe dann auch den Heilpraktiker noch gemacht, um diese reine Sportsache, um Therapie zu erweitern, dass man eben auch diagnostizieren und therapieren dann darf, um dieses Spektrum einfach zu erweitern. Ja, bin Blogger, Autor, mehrere Bücher veröffentlicht, bin aber auch immer wieder auch zitiert worden in Werken, also in Tim Ferriss Tools of Titans bin ich zum Beispiel namentlich erwähnt und solchen Sachen. Also auch international wirklich da unterwegs und jetzt nicht nur in Kulmbach, Kulmbach, wer das nicht kennt, das ist ja mitten im Nirgendwo. Und gerade wenn man in der Branche tätig ist, muss man natürlich auch den Blick halt, den Fokus halt auch weit stellen. Das heißt, man kann die Welt nicht nur oder eine Branche durch einen Strohhalm betrachten, sondern man muss den Fokus, die Brennweite dann auch weiten und gucken, was macht der, was macht die, und das dann kritisch, konstruktiv hinterfragen. Also ich würde sagen, spaßeshalber, wenn man das so sagen kann, bin ich da ein generalisierter Spezialist, weil ich wirklich vom Wissen her und der Erfahrung, das sind jetzt fast 2 Jahrzehnte dann auch, die Breite habe, aber auch die Tiefe in sehr viele dieser Segmente. Also das Kaleidoskop setzt sich schon aus vielen Facetten dann zusammen. Um es kurz zu machen.
Ja, sehr spannend, Bernd, ja. Eben auch, eine deiner Innovationen ist ja die Bamboo Bench. Das ist und das spiegelt, finde ich, auch, wie soll ich sagen, einen deiner Ansätze wieder halt, denke ich so einfach, dass das Beste zum einen rauszuholen und halt auch theoretische Konstrukte an der Realität und vor allem auch an dir selbst zu prüfen. Ich selbst verfolge auch gelegentlich deine Videos und fand es auch die letzten Jahre immer wieder sehr spannend, zum Beispiel, als du mal erklärt hast, dass nur ganz wenige Leute so und so viel Gewicht über Kopf drücken können und dass du dir dann halt praktisch die Mühe machst und da halt dann dementsprechend lange darauf hinarbeitest, um halt dich zu challengen, um halt eine sportliche Leistung zu vollbringen für dich selber, um halt einfach zu zeigen, dass das geht und dass du das schaffst, ja, mit den Methoden, mit denen du arbeitest. Ja. Das finde ich sehr spannend. Ja.
Man muss halt hier auch immer sagen, also man sollte so kritisch sein, halt, also wenn man wissenschaftlich arbeitet, sage ich mal, und das dann auch praktisch umsetzt, muss man halt sich angewöhnen, oder ich rate dazu, sich angewöhnen, dass man sich selbst gegenüber kritisch ist. Das heißt, man kann nicht sagen oder sollte nicht sagen, nur weil ich einen Text geschrieben habe oder mir irgendwas ausgedacht hat, ist es automatisch gut, weil es von mir kommt. Ja, also man muss auch da offen sein und sagen, okay, ich denke mir etwas aus, kann es in der Praxis dann funktionieren und kann ich daraus dann eine Methode, / ein System ableiten, oder bleibt es lediglich eine Philosophie? Denn als Beispiel, Trainingsphilosophien gibt es ja viele, aber einer Philosophie muss sich jemand anpassen, während sich ein System und eine Methode auf jeden anpassen lässt in unterschiedlichen Intensitäten zum Beispiel. Aber dann ist es ein System und allgemeingültig, also nichts funktioniert für 100%, aber es ist etwas anderes dann als eine Trainingsphilosophie zum Beispiel. Also das wollte ich noch ergänzen, denn nur weil was bei mir funktioniert, heißt nicht, dass es bei jedem anderen genauso auch funktionieren kann. Sollte es aber, wenn es ein System oder eine Methode werden soll.
Ja, und das Spannende finde ich eben auch, dass du dir halt, ja, dass du das halt wirklich einfach für dich prüfst, also du schaust halt auch, dass du für dich den Beweis erbringen kannst. Und so gesehen, der einzige Beweis für ein, ich nenne es jetzt mal Kunststück, ist Vorführen. Also man kann jetzt eine Leistung theoretisch, ja, sich erdenken, aber halt praktisch der einzige Beweis, ob man dazu tatsächlich in der Lage ist, ist halt eben, dass man das dann durchführt und halt auch vollbringt, ja. Und das finde ich sehr spannend. Ja, Bernd, vielleicht ein für mich sehr interessanter Punkt, deswegen würde ich auch einfach gerne wissen, was vielleicht deine, ja, 20% an Gewohnheiten, an Routinen sind, mit denen du ja halt einfach die Grundlagen schaffst für deinen sportlichen Erfolg, für dein Wirken und vielleicht halt auch einfach die 20%, die du deinen, ja, Kunden nahelegst, um im Leben oder halt im Sport besser voranzukommen. Ich weiß, du magst eng eingegrenzte Fragen lieber und drum möchte ich dir jetzt einfach das Wort übergeben.
Also ich bin immer ein großer Befürworter vom Denken in Prinzipien. Das heißt, wenn ich eine Herangehensweise mir angeeignet habe, dann kann und sehe, dass die funktioniert, dann muss sie ja in anderen Lebensbereichen auch funktionieren. Also um deine Frage zu beantworten und um ein konkretes Beispiel zu geben, wenn ich jetzt trainiere, dann neigen ja, also nicht ich, sondern der gemeine Mensch im Sinne von gewöhnlich oder durchschnittliche, wenn ich einen Durchschnitt durch die Bevölkerung ziehe, der neigt ja dazu, dass er am Anfang von etwas begeistert ist, ja, und dann geht er mit einer hohen Intensität an etwas ran. Also er legt sich ein Trainingsprogramm, Ernährungsprogramm auf, das hält er dann ganz kurzfristig durch und dann lässt das wieder sein. Sollte er lieber sagen, ich mache etwas regelmäßig, aber fahre die Intensität runter. Ja? Also Häufigkeit vor Umfang, vor Intensität. Beispiel, es ist besser, jemand geht 2 oder 3 Mal trainieren die Woche mit einer niedrigeren Intensität und weniger Übungen. Die Übungen wären jetzt hier der Umfang in dem Beispiel, weil es dann etwas ist, das er auch aufrecht erhalten kann, und zwar so lange, bis es einen nennenswerten Erfolg produziert. Ja, also zum Beispiel, was weiß ich, Gewichtsverlust, Muskelaufbau, Ausdauerleistung wird optimiert und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt das mir angeeignet habe, das sind wir wieder beim Thema System oder Methode, dann kann ich sagen, okay, ich lerne jetzt für eine Prüfung zum Beispiel, dann ist es vielleicht besser, ja, wenn ich jeden Tag ein bisschen lerne, ja, als wenn ich jetzt einen Tag 8 Stunden lerne. Weil das funktioniert nicht. Und je kürzer ich mich vor einer Prüfung zum Beispiel befinde oder einem Wettkampf, desto mehr müsste ich ja dasselbe Pensum zusammendampfen. Aber das geht nicht. Ja? Also ich sage mal salopp, die Arschbacken zusammenpressen und dann hoffen, dass dadurch Platz im Hirn entsteht. Das hat in der Schule schon nicht funktioniert und es funktioniert auch jetzt nicht. Und es funktioniert weder beim Sport noch bei anderen Dingen, weil einfach irgendwann die Zeit so kurz wird, dass die Intensität so hoch sein müsste, dass es nicht mehr bewältigbar ist. Ich kann nicht bei einer Prüfung, sagen wir mal, 3 Tage vorher oder 8 Tage vorher 24 Stunden jeden Tag durchlernen. Ich muss ja auch irgendwann schlafen. Und vor einem Wettkampf kann ich nicht das, was ich in einem Jahr hätte machen sollen, auf eine Woche zusammendampfen. Auch wenn man sich Techniken bedient, die Effizienz und Effektivität steigern. Wenn ich mehr möchte von etwas, dann muss ich irgendwann auch mehr machen. Wenn ich mehr Leute bekochen muss, muss ich halt einfach mehr kochen. Da kann ich vielleicht sagen, okay, es ist besser, wenn ich die Töpfe so anordne, dass ich nicht für jeden Topf hin und her laufen muss, sondern alles schon mal vorbereite. Aber es ist was anderes, ja. Wenn du für 5 Leute kochst oder ob du für 500 Leute kochst. Es ist einfach eine andere Logistik und es bedarf eines höheren Planungshorizontes auch. Da kann ich nicht sagen, oh, da fange ich jetzt halt, heute ist 7:55, gehe ich schnell noch einkaufen. Werde ich im Supermarkt eben nichts mehr finden, ja. Also
kriege ich die Palette Rindfleisch, ne?
Ja. Zum Beispiel, ja. Und so, du siehst, das ist jetzt ein sehr eindrucksvolles Beispiel, denke ich, wie das Denken in Prinzipien funktioniert. Was in einem Metier, einer Branche, einer Herangehensweise funktioniert, das funktioniert auch in allen anderen Dingen. Aber die Leute sind oft so paralysiert. Also sie lähmen sich selber, sie stehen sich selber im Weg, weil sie eine Woche lang überlegen, welche Übung sie jetzt machen, ja? Ob das jetzt, habe ich da heute Lust, die Übung zu machen oder mache ich die Übung für Trizeps, während jemand anders in derselben Zeit schon 5-mal trainiert hat und sich keine Gedanken gemacht hat, sondern gesagt hat, okay, ich mache jetzt eine Übung, immer dieselbe, aber er hat 5-mal trainiert, während der anderen 5-mal überlegt hat und gar nichts gemacht hat. Ja, also auch dieses Überangebot an Möglichkeiten lähmt die Leute heutzutage. Also da müsste man ein bisschen wegkommen, was schwierig ist, ja, weil je weniger Ahnung ich von etwas habe, desto schwieriger wird es, einen Wust und an Informationen auch zu durchdringen.
Ja. Also vielen Dank dafür. Ich finde es sehr spannend, auch den Ansatz, also Prinzipien statt, ja, großartig komplizierter, hochindividualisierter, also augenscheinlich individualisierter Lösungen, muss man ja oft sagen, anzubieten. Das ist auch ein Ansatz, den ich schätzenswert finde, weil er halt auch, ja, Klarheit liefert und auch, handlungsfähig hält. Also halt eben, wie du auch sagst, anstatt lange zu überlegen, ob und was man denn jetzt tun und machen sollte, geht es jetzt nicht darum, in Aktionismus zu verfallen, das wäre auch wieder ein Extrem, sondern es geht darum, sich ja halt mal grundlegend mit Dingen auseinanderzusetzen, diese halt auch mal zu prüfen, vielleicht auch verschiedene Meinungen zu prüfen oder zu sehen und dann halt auch ins Handeln zu kommen und halt auch lieber klein anzufangen, als halt praktisch gerade am zweiten Trainingstag schon den neuen Rekord starten zu wollen. Ja. Und ich denke auch, In einfache Ratschläge sind oft unbeliebt, ja, weil man sich vielleicht auch irgendwo denkt, hey, wenn das jetzt so einfach wäre, dann hätte ich ja jetzt nicht noch für diese Beratung vielleicht so und so viel investieren müssen. Aber grundsätzlich ist es oft einfach so, dass wenn man sich auf wenige Hebel konzentriert und halt auch einfach schaut, was sind vielleicht die größten Hebel, je nachdem, wo ich stehe, wo ich vielleicht anfange oder auch wo ich vielleicht hin will. Und dann halt einfach gucke, dass ich nacheinander verschiedene Hebel bediene und vielleicht halt auch einfach der Reihenfolge entsprechend, also wo habe ich vielleicht jetzt den größten Output oder eben den längsten Hebel und welche Hebel, sagen wir mal, bringen mich vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt meinem Ziel näher oder sind vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt hilfreicher. Eins
Ich würde da noch
deiner.
ergänzen, kurz, wenn ich dich
Ja.
unterbreche. Und zwar, bevor ich mir über die Hebelwirkungen Gedanken mache, muss ich vielleicht auch einfach mal realisieren, objektiv, ist nicht immer einfach, ist mir klar, wo ich denn stehe. Denn um wieder das Beispiel des Kochens zu bringen, wenn ich noch nie ein Spiegelei gekocht habe, ja, dann brauche ich nicht anfangen, mir Gedanken darüber zu machen, welche Utensilien ich brauche, um Mousse au Chocolat oder Coq au Vin oder irgendein sehr extrem aufwendiges Gericht zu kochen, weil ich ja gar nicht in der Lage bin, es zu tun. Also nicht, weil mir die Möglichkeiten fehlen, weil ich vielleicht nicht den passenden Ofen oder das Geschirr oder irgendwas dazu habe, sondern weil meine Einstellung dazu auch fragwürdig ist. Denn wenn ich anfange, Auto zu fahren, dann überlege ich mir nicht, ob die Ratschläge vom Walter Röhl sinnvoll sind, wie ich vor der Kurve abbremse oder ob ich jetzt anfange, mit links zu bremsen, wenn ich meine erste Fahrstunde gemacht habe. Aber die Leute sind heutzutage ja so, dass sie machen eine Fahrstunde und meinen dann, sie würden in der Formel 1 dann fahren. Ja, also aber in der Formel 1, ein Formel 1 Auto zu fahren, ist was ganz anderes als ein Auto mit einer Kupplung, einer Bremse und einem Gaspedal auf der Straße zu fahren. Also das ist ein langer Prozess und nicht jeder, der einen Führerschein hat, wird in der Formel 1 fahren. Will er vielleicht auch gar nicht. Aber zur Verdeutlichung, bevor ich da Hebel ansetze und mir Gedanken mache, wie ich effizienter fahre, muss ich erstmal eine Routine reinbekommen. Denn auch wenn ich meinen Führerschein habe, nach 2 Wochen Autofahren, fahre ich nicht so gut wie jemand, der 20 Jahre täglich Auto fährt, auch wenn der kein Rennfahrer ist. Aber ich kann
Also
durch
meistens
Hebel.
denke ich auch, dass man vorher weiß, was man überhaupt investieren kann. Also, dass es jetzt nichts bringt, sich irgendwie vorher großartig auszumalen, wie gestellt und wie leistungsfähig man ist, sondern dass man halt auch berücksichtigen sollte und sich ehrlich fragen sollte, habe ich überhaupt länger als eine halbe Stunde Zeit am Tag, um überhaupt irgendetwas zusätzlich zu machen, zum Beispiel Sport, ja?
Das wäre aber wieder eine Frage der Prioritäten. Dann ist das muss in einen Kontext eingebunden sein. Dann ist es sicher was anderes, wenn jemand sagt, er ist normalgewichtig und möchte jetzt fitter werden, was auch das wäre wieder zu definieren, was fit ist, weil es was anderes ist, ob ich sage, ich trainiere darauf hin, das Dreifache meines Körpergewichts im Kreuzheben zu heben oder ich möchte einen Triathlon laufen. Oder ob jemand es vielleicht tun muss, weil er sonst die Grätsche macht, weil er einfach halt übergewichtig oder krank oder irgendwas ist. Und wenn er dann sagt, er zu dem Schluss kommt, er hat die halbe Stunde täglich nicht, dann ja, muss man halt wieder hinterfragen, ob er noch ganz
Klar.
knusprig im Kopf ist. Aber es ist auch sein gutes Recht, wenn er sagt, er möchte das nicht. Aber die Frage ist wieder nach Prioritäten. Denn Zeit ist ja mehr oder weniger für jeden gleich da. Also wir haben alle 24
Das
Stunden. Ist ja
stimmt.
nicht
Und
so,
im
dass einer
Endeffekt
12 Stunden
ist ja dann
hat.
auch die Frage, ob er praktisch vielleicht auch gerne wieder lebenslustig werden würde, anstatt nicht mehr ganz knusprig zu sein.
Aber da sind wir ja bei dem ganz großen Punkt des Wollens. Und ich unterstelle, und das habe ich ja auch ganz immer wieder ganz deutlich gemacht in vielen Publikationen, dass die meisten Leute es gar nicht wollen. Sie wollen ja gar nicht fitter, gesünder werden. Und deswegen wird alles, was sie unternehmen, scheitern oder zum Scheitern ist zum Scheitern verurteilt, weil die intrinsische echte Motivation nicht da ist, weswegen sie ja einen Animateur, sage ich mal, abwertend möchten jemanden, der sie von außen motiviert. Sie sind ja gar nicht daran interessiert, wirklich zu lernen, wie man kocht oder wie man fit wird, sondern sie wollen Aufmerksamkeit auch oft haben. Ja, und das, die Schwierigkeit bei der Gesundheit ist ja nicht wie beim, anders als beim Kochen. Ich kann ja bekocht werden, aber ich kann nicht befitness oder Gesundheit werden. Da bin ich ja sowohl das Produkt als auch der Schöpfer, der Produzent. Ja, ich kann jetzt zu dir gehen, wenn ich keine Lust habe zu kochen, ich habe das nötige Kleingeld, könnte ich täglich dreimal bei dir essen. Aber ich kann nicht mich von jemandem fit machen lassen. Also ich muss schon, die Gewichte muss ich selber in die Hand nehmen oder die Medikamente muss ich selber nehmen. Oder ja, also das ist, da gibt es keine passive Gesundheit. Ja, und das ist der Kasus Knaxus, um mal sich diese abgedroschenen
Ding zu bedienen. Ja, und das ist auch deiner 20% für 80% Output, und zwar die Therapietreue. Das ist ja auch so, wenn ich jetzt mit dir rede, oft auch einer der Gründe, dass du halt auch einfach generell von Anfang an Erwartungsmanagement mit deinen Klienten betreibst und halt sagst, schaut Leute, ich bin kein Animateur. Ich kann dir helfen und sagen, was vielleicht förderlich wäre für deine Ziele. Letzten Endes kann ich dich dabei auch unterstützen, je nachdem, in welchem Rahmen du das halt möchtest. Aber grundsätzlich sind wir jetzt nicht hier irgendwo am Pool im All-Inclusive-Hotel und ich tanze dir das vor, sondern von mir aus zeige ich dir das. Und ich korrigiere dich auch, wenn du die Übung falsch ausführst, aber die Übungen ausführen, auch die Häufigkeit einhalten, genauso wie Erholungszeiten und auch zum Beispiel diätetische Vorgaben, je nach Ziel oder so, das dann halt einfach zu implementieren und auch wirklich konsequent umzusetzen, bildet halt einfach den Weg zum Erfolg oder zum Ziel. Und wenn du halt dieses Ziel erreichen willst, dann ist das dein Weg und nicht der Weg des Trainers. Also du, auch wenn man oft halt sagt, der Trainer als Wegbegleiter, dann ist das vielleicht eher so, wie wenn jetzt einer die Tour de France fährt und der Trainer, der fährt halt in dem Auto nebenher und reicht mal ein Glas Wasser raus und sagt, so jetzt, aber halt einfach so, der Trainer. Wenn jetzt ein Trainer von mir aus mehrere Klienten betreut und er würde mit jedem Klient das Training 1:1 durchtanzen, dann wäre das ja auch halt einfach ein dementsprechend happiger Tag, wenn das jemand ein paar Stunden am Tag macht, ne? Einmal wie Marathonvorbereitung, dann irgendwie ein paar Stunden Spinning, dann mit dem nächsten Menschen dann hier ab auf die Gewichtheberplatte. Ja, so, und das ist, denke ich, sicherlich auch ein ganz wichtiger, aber auch ein unbequemer Fall und halt auch ein Punkt, wo du halt auch einfach selektierst. Also ja, das finde ich wertvoll, und ich muss auch sagen, auch ich selbst mache ja auch gelegentlich mal zum Beispiel eine Nährstoffanalyse bei dir oder war jetzt auch schon ein Kunde bei dir. Und was ich an dir auch einfach sehr schätze, ist, dass ich einfach der Meinung bin, dass du Menschen einfach kompetent, geradlinig und ehrlich begegnest, letzten Endes auch behandelst oder berätst, wenn die Menschen das möchten, aber dass du den Menschen einfach nicht nach dem Mund redest, aber auch, dass du jetzt niemandem einfach irgendeine Behandlung, sagen wir mal, anraten würdest, nur weil du die Geräte hast. Also so praktisch, ich kenne das zum Teil halt von Menschen, die haben dann halt irgendein besonderes Gerät, und jeder Mensch, der wo dann zu diesem Mensch in Behandlung geht, für den wäre das total hilfreich, wenn der diese Behandlung macht. Und dieses Phänomen, das kennen wahrscheinlich viele Menschen, auch aus dem Gesundheitsbereich. Da können wir jetzt auch, der Zahnarzt, der irgendwas macht, obwohl es vielleicht nicht nötig ist, oder die Knieoperation, die nicht sein müsste, wenn man einfach dies oder jenes gemacht hätte. Und das muss ich sagen, das ist, finde ich, eine sehr schätzenswerte Kompetenz, einfach irgendwo hinzugehen und zu wissen, der Mensch ist ehrlich mit mir und erst in zweiter Linie nimmt er Rücksicht darauf, ob ich das vielleicht verkrafte oder hören möchte. Aber der Mensch ist einfach ehrlich zu mir und sagt mir, Felix, so schaut's aus. Überleg dir mal, was kannst du überhaupt machen, was ist für dich realistisch, Und dann können wir mal schauen, würde das überhaupt reichen, um dahin zu kommen, wo du vielleicht hin willst? Und dann fängt man halt vielleicht an, miteinander zu arbeiten, oder man sagt halt, hey, ich brauche vielleicht doch lieber jemanden, der mir es vortanzt, ja.
Aber die Ehrlichkeit wird ja von vielen als Unfreundlichkeit missinterpretiert, das ist meine Meinung oder Erfahrung, weil sie eben, wie du ja schon beschrieben hast, oft eben belogen werden. Ich formuliere es einfach mal so drastisch. Und wenn jemand, der Animateur, der ihnen ja den Bart streichelt und wie auch immer, ja, und schön Süßholz raspelt, oh, das ist toll und dies und das, und dann, wenn jemand kommt und sagt, ey, du hast 100 Gramm jetzt die Woche abgenommen, das ist eigentlich, man muss es ja nicht so drastisch formulieren, aber kann sein, das ist echt eine schwache Leistung, weil ich der Meinung bin, dass du es besser hättest machen können. Also es geht nicht drum, die Leute missinterpretieren Kritik, konstruktive Kritik an ihrer Einstellung, also die eine Stellung zu einer Sache, als ein Angriff gegenüber ihres gesamten Wesens als Mensch. Ja? Aber ich bewerte nur die Einstellung, die jemand zu etwas mitbringt. Also habe das jetzt auch kürzlich geschrieben, ganz salopp, ein fittes, kompetentes Arschloch kann mich besser fit machen als der fette, unwissende Freund. Ja. Und es muss ja auch nicht so sein, dass die Chemie immer stimmen muss. Also wenn ich meinen Mechaniker nicht leiden kann, ich aber davon überzeugt bin, dass er mit meinem Auto sehr pfleglich und kompetent umgeht, dann werde ich es lieber zu ihm bringen, als zu meinem netten Kumpel, der das Ding dann vielleicht verpfuscht und mir bei 300 dann die Zylinderköpfe um die Ohren fliegen. Also vielleicht sollte man hier auch differenzieren und sagen, wir müssen ja jetzt als Therapeut und Klient oder als Trainer und Kunde nicht unbedingt Freunde sein, sondern der Mehrwert besteht ja in dem Wissenstransfer, dass der Kunde aus dem Wust all dieses Wissens eben nicht sagt, nicht sagen muss, wie du sagst, ey, ich habe eine halbe Stunde Zeit, jetzt verbringe ich aber nicht erstmal 3 Monate damit, überhaupt rauszufiltern, welcher Trainingsplan denn für mich der beste sein könnte. Ich gehe zu jemandem hin, den ich für kompetent erachte, und dann gebe ich das einfach auch mal ab. Ich lese mir auch nicht irgendwelche Anleitungen durch, wie ich Zylinderkopfdichtung in meinem Auto repariere, weil ich sage, ey, die Zeit, die ich aufwenden müsste, um überhaupt zu verstehen, wie das technisch funktioniert, ist es ja gar nicht wert. Dann, wie oft muss ich sowas reparieren? Dann gebe ich das Auto halt in die Werkstatt. Ja, und dann muss ich dafür halt aber auch bezahlen. Da kann ich nicht sagen, das ist aber teuer. Dann sagt er halt, na, dann mach es halt selber. Aber sie sind ja offensichtlich nicht in der Lage, das selbst zu tun. Also haben sie das Auto hergebracht. Also es ist in Deutschland auch basierend auf diesem Gesundheitssystem, ein bisschen ein Teufelskreis, dass ein Kunde oder Patient nicht bereit ist, für eine Dienstleistung, die er hier auch bekommt, zu bezahlen. Jetzt, wenn ich zu dir gehe, da esse ich auch nicht, wenn ich 3 Scheiben Sauerbraten hingelegt kriege und 2 Klöße mit Blauerkraut, da esse ich auch nicht die Hälfte und sage, ja, war ganz nett, aber ich wollte es eigentlich nur probieren. Ja, wieso muss ich jetzt dafür was zu bezahlen? Hätte ich ja selber kochen können. Ja, ich bezahle ja dafür, dass jemand etwas kocht, etwas vielleicht besser kocht und dass ich eben bekocht werde. Das ist ja die Dienstleistung. Aber dann zu sagen, warum kostet das ein Geld, erschließt sich mir nicht. Das grenzt schon an eine Psychose eigentlich.
Du hast mir das auch mal erklärt, dass halt zum Teil auch wirklich einfach Menschen bei dir anrufen und halt so nach dem Motto, reparieren Sie bitte mal mein Auto, und wenn es mir dann gefällt, wie es repariert wurde, dann zahle ich sie vielleicht.
Ja, oder durch Hellsichtigkeit. Das ist halt
wirklich einfach eine sehr spezielle Mentalität ist in einem Land, das ja jetzt halt einfach durchaus kapitalistisch funktioniert. Also du kannst dir, wenn wir jetzt bei dem Autobeispiel bleiben, nicht mal unbedingt dein Auto irgendwo gratis hinstellen, sondern musst auch dafür schon in den meisten Fällen irgendwie bezahlen, oder sonst wird das Ding halt einfach entfernt, ne?
Ja, und zudem, das Auto ist immer metaphorisch immer geeignet, weil du auch nicht bei deinem Mechaniker anrufst und sagst, das Auto macht Geräusche, was ist das? Dann wird er auch sagen, Was für Geräusche macht's denn? Und auch wenn Sie es jetzt beschreiben, Ihre Vorstellung von Quietschen könnte ja eine andere sein von meiner. Und dann muss ich es ja mir trotzdem anschauen. Und so ist es ja beim Therapeuten oder beim Trainer auch. Also das heißt ja immer durch die Hose keine Diagnose, wenn jemand anruft und sagt, ah, ich habe da einen Ausschlag und der sieht so und so aus. Ich wollte nur kurz wissen, was ich dagegen tun kann. Weiß ich nicht. Es ermangelt immer eines Kontextes. Wenn ich jemanden nicht kenne, kann ich nicht einfach sagen, nehmen Sie dies, das, jenes. Aber das wollen die Leute. Sie wollen es einfach nicht zum Denken. Deswegen gibt es ja viele, sag ich mal, Gurus, die das eben genauso machen. Die sagen, du nimmst 3 Tropfen B12, 5 Tropfen D3 und trinkst 2,5 Liter Wasser am Tag, Heilwasser, und dann passt das. So, nächste.
Ganz kurze Unterbrechung an dieser Stelle. Nährstoffe und Nahrungsergänzung ist eines der revolutionärsten Felder in der modernen Medizin und Gesundheit. Und wenn dich das Thema interessiert, interessiert dich bestimmt auch unsere Weiterbildung zum Nähren-Vitalstoff-Coach. Der Nähren-Vitalstoff-Coach ist die umfassendste Weiterbildung in diesem Themenbereich im deutschsprachigen Raum. Sie ist extra von Experten aus Medizin, aus Biochemie, aus Mikronährstofftherapie entworfen worden. Und die Weiterbildung kann auch komplett online durchgeführt werden. Sie umfasst inzwischen fast 140 Lektionen zu allen wichtigen Nährstoffen und Indikationen, und sie lehrt dir genau, ja, wie du damit in der Praxis arbeiten kannst. Und mehr Informationen dazu findest du unten in den Shownotes. Weiter geht's.
Zum Denken. Deswegen gibt es ja viele, sag ich mal, Gurus, die das eben genauso machen. Die sagen, du nimmst 3 Tropfen B12, 5 Tropfen D3 und trinkst 2,5 Liter Wasser am Tag, Heilwasser, und dann passt das. So, nächste. Aber das kann so nicht funktionieren. Wenn ich nichts, es ist in keinen Kontext eingebunden. Ich weiß nichts über dich. Ich weiß nichts über deine medizinische Historie. Ich weiß nicht über deine genetischen Dispositionen. Ich weiß nicht, ob du akut krank bist. Ich weiß nichts, ob irgendwas in der Familie liegt. Ich habe dich ja unter Umständen gar nicht gesehen. Ja, also ich höre dich ja vielleicht dann nur. Dann kann man vielleicht jemanden beraten. Ja, aber behandeln kann man ihn nicht in dieser Form. Also dafür ist ja die Anamnese da. Und was die Leute oft missverstehen, ist, je besser die Anamnese ist, desto kürzer fällt unter Umständen die Behandlung aus, denn dann kann man vielleicht sagen, oh, das ist eine Blickdiagnose. Sie haben das und das, wenn jemand reinkommt und so einen Kopf hat, ja, zum Beispiel, ja, das wären Sachen, oder Blickdiagnosen bei Kinderkrankheiten oder irgendein Mumps, Masern, Röteln und solche Sachen. Aber das kann ja übers Telefon zum Beispiel nicht hören, wenn jemand sagt, oh, mein Kind hat aber 41 Grad Fieber und einen Ausschlag im Gesicht. Was denn für ein Ausschlag? Ist der weiß? Ist der rot? Ist der mit Schorf? Ist der ohne Schorf? Seit wann gibt's den? Ist es schon mal aufgetreten oder nicht? Also der Fehler ist, dass die Leute wirklich, wie gesagt, schon immer durch so ein Strohhalm gucken und sagen, jetzt ist gerade was im Schwung, es ist in, jetzt ist es Methylenblau beispielsweise, dann rufen sie an und sagen, ich habe das und das, wie viel Methylenblau muss ich denn dafür nehmen? Vielleicht gar keins, vielleicht solltest du irgendwas anderes nehmen, aber sie fokussieren sich auf ein bestimmtes Ding und erfragen dann, wie viel sie von X oder Y nehmen müssen, damit es verschwindet. Also so kann es nicht funktionieren.
Ja, und was ich auch noch sehr speziell finde, auch nochmal bei diesem Beispiel, ich habe auch einfach den Eindruck, zum Beispiel wie jetzt beim Kochen oder bei der Ernährung, also jeder Mensch ist ja irgendwo gezwungen, sich zu ernähren. Und deswegen betrifft das ja jeden Menschen. Und auch jeder Mensch hat ja so gesehen mehrere Jahre Sport gemacht. Also waren ja alle an der Schule, ist ein Pflichtfach. So im Endeffekt hat ja jeder Mensch auch schon Sport gemacht, auch verschiedene Sportarten ausgeübt. Und auch jetzt im Vergleich zu dem Autobeispiel, das ist schon ein sehr viel nischigerer Markt. Also es findet sich jetzt praktisch nicht in jeder Klatschzeitung Artikel drüber, wie man Zylinderkopfdichtungen wechselt bei irgendeinem speziellen Fahrzeugmodell. Aber es finden sich halt durchaus im Endeffekt in jeder Tageszeitung, in jedem Journal, in diversen Magazinen, in Beiträgen, in Fernsehbeiträgen und, und. Es finden sich, wie du eben sagst, halt einfach hunderttausende Möglichkeiten, wie man jetzt trainieren könnte. Aber letzten Endes entscheidend ist es halt einfach zum Beispiel mal 5, 6 Übungen konstant, also halt einfach mal herauszufinden, welche Übungen wären das, Wie häufig sollte ich das tun? Vielleicht auch noch mit welchem Gewicht und was sollte ich bei der Ausführung beachten? Und dann wird es halt einfach darum gehen, einfach mal konstant das zu machen und halt einfach drumherum noch ein wenig am Plan zu haben, dass ich das halt körperlich verkrafte, dass ich die Ressourcen dazu habe. Und so habe ich dann halt, sagen wir mal, eine logische, nachvollziehbare Lösung für ein augenscheinlich kompliziertes Problem. Ich kann die Prinzipien, die angewendet werden, im Idealfall selber verstehen. Und auch wenn ich dann praktisch die Zusammenarbeit zum Beispiel im Fall mit dir jetzt beenden würde, nach einer Beratungsphase, nehme ich diese Prinzipien, die ich bei dir erlernt habe, ja dann mit und kann die konstant für mich weiter anwenden. Ja? Weil ich ja dann auch weiß, sagen wir mal, das bringt mich meinem Ziel näher.
Aber entscheidend ist immer die Kontinuität. Ich meine, dieses Wissen bringt dir nichts, wenn es nicht kontinuierlich umgesetzt wird. Und noch entscheidender ist, sage ich mal, für den Normalo, der jetzt nicht für Olympia oder irgendwas trainiert, da sind wir, bewegen wir uns wieder in anderen Sphären. Ich sag mal, für den Normalo ist es viel wichtiger. Er macht etwas, das vielleicht nicht die beste Übung ist. Ja, aber was ist die beste Übung, könnte man wieder definieren. Aber die beste Übung ist immer die, die ich auch regelmäßig mache. Das heißt, es ist wieder Training und Gesundheit auch, ist wie alles. Eine Frage der Einstellung zuerst. Welche Stellung habe ich zu diesem Thema? Wenn die nicht passt, dann brauche ich nicht über Sachen philosophieren. Was hat mir jemand mitgegeben, wenn ich es dann wieder sein lasse? Es ist eine Frage der Einstellung und dann erst der Möglichkeiten. Also zum Beispiel, welchen Zugang habe ich zu Trainingsgeräten? Bin ich im Knast? Kann ich nur in meiner Zelle irgendwas machen? Hab vielleicht nur ein Handtuch oder irgend sowas, ja? Oder gehe ich in ein Fitnessstudio? Gibt's da 3 Geräte oder gibt's da 300 Geräte? Ja? Und dann ist es, und erst dann, als dritter Punkt, ist es eine Frage der Methoden. Denn wenn ich keine Einstellung dazu habe, lasse ich es eh gehen. Wenn meine Möglichkeiten sehr beschränkt sind, also sagen wir mal, ich bin im Knast, dann brauche ich nicht überlegen, nehme ich jetzt Gerät A, B oder C, ja, sondern ich muss halt dann mir überlegen, okay, ich habe nur ein Handtuch und meinen Körper, muss ich halt und einen Trainingspartner vielleicht, ja. Also das sind diese grundlegenden Dinge, die ich immer wieder das Denken in Prinzipien lehre, die muss ich beherzigen. Ansonsten ist es, bringt es nichts, wenn die Leute sind sonst überausgestattet, aber untertrainiert. Sie kaufen sich ein Rennrad für 15.000 Euro aus Carbon, das 2,5 Kilo wiegt. Sollen sie machen, also sie sollen sich auch eins für 100.000 Euro kaufen. Es geht nicht um den Preis, sondern worauf ich hinaus will, da hängen dann 17 Computer dran und sie haben Fahrradschuhe und einen Fahrradhelm und ein Trikot und 12 Uhren und irgendwas, da wird alles getrackt und dann fahre ich aber 1 Kilometer in den nächsten Biergarten, um dann mir 5 Bier einzuverleiben, weil die ja Elektrolyte haben und weil ich es mir jetzt verdient hätte. Also das ist jetzt sehr überspitzt, persifliert und sarkastisch, kaustisch, bissig dargestellt. Aber all diese Sachen bringen mir ja nichts. Wenn ich eine 10-Cent-Einstellung habe, dann bringen mir auch meine 100-Euro-Trainingsschuhe nichts, um Louis Simmons zu zitieren.
Ja, das sind schöne und klare Worte. Und ja, auch was man vielleicht merkt, wenn man deine Beiträge verfolgt, ist halt auch, dass du sehr sprachaffin bist. Und was ich auch zum Beispiel für mich gemerkt habe, ist, dass es auch im Umgang mit sich selber hilfreich ist, eben auch sprachaffin zu sein und halt eben auch auf die eigene Wortwahl. Ja, letzten Endes klar auch im Gespräch, aber durchaus in der eigenen Gedankenpflege zu achten. Und das denke ich sicherlich auch noch vielleicht eine deiner 20% für, ja, halt einfach die Performance, die du, ja, abliefern zu vermagst.
Es geht halt um,
möchtest du?
Es geht um Präzision, denn wenn schon Begrifflichkeiten nicht stimmen, ist das Gesagte oft nicht das Gemeinte. Und dann kommt's über kurz, über langes zu missverständlich. Weil mein Gegenüber dann sagt, ich habe gedacht, du meinst. Und dann sage ich, wenn ich das gemeint hätte, hätte ich es aber anders gesagt. Also mein Anspruch ist, ich denke erst dann formuliere ich's und dann meine ich's auch so. Also nicht, dass ich sage, also konkretes Beispiel hatte ich auch schon, um das noch zu ergänzen. Ich hatte mal einen Klienten, der mal habe ich gezeigt, Kreuzhebenübung aus den Ablagen in einem Rack. Also habe ich gezeigt, okay, du machst das so und so. Und dann kam der also nach einer Zeit wieder und meinte, er hat im Gesäß so Schmerzen und Zeug. Und man überlegt ja dann auch als Therapeut, weil man sagt, na gut, also der kriegt einen Trainingsplan, man zeigt es, dann fragt man, hast du es verstanden? Wenn nicht, dann sag's lieber gleich, ja, weil ist ja nicht so, dass jeder mit mir auch immer 1:1 trainiert, sondern es kommen ja auch Leute, ich betreue die online und die sind weiß Gott wo, oder sie kommen, ich zeige ihnen das und sie setzen es eigenständig um. Ja, dann überlegt man und zweifelt ja an sich selber und sagt, das gibt's doch gar nicht, ja, und dann klopfst du also alles ab und fragst das, nein, 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 ja, und dann habe ich gesagt, zeig mir noch mal, wie du das machst. Und dann hat er also eine komplett andere Übung gezeigt. Dann habe ich gesagt, das ist aber nicht das, was ich dir gezeigt habe. Ja, dann habe ich gesagt, ja, aber du hast auch nicht gesagt, dass ich so nicht machen soll. Ja, also völlig, da prallen auch Welten aufeinander. Und als Therapeut und Trainer habe ich mir auch angewöhnt, immer präziser zu werden, was Leute oft belächeln, aber es kommt eben auch vor, dass du sagst, eine Tasse Kaffee ist in Ordnung und dann kommt es immer zu gesundheitlichen Problemen und du fragst dann wieder ab, woran lag das denn? Sie haben doch nur zum Beispiel, haben Sie das und das und das und das? Nein, 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 ja. Und wie war das eigentlich mit Ihrem Kaffee? Ja, ich trinke nur eine Tasse. Und dann habe ich halt mal nachgefragt, wie groß ist denn diese Tasse? Und normalerweise, also eine normale Tasse ist für mich so 300 Milliliter, also so, das ist so eine normale Tasse, bis ich rausstellte, dass sich dann besagter Patient, für ihn war also eine Tasse, eine Kaffeekanne, ja, von diesen klassischen Filterkaffeemaschinen, hat also jeden Tag eine Kanne Kaffee getrunken, so 1,5 Liter. Und das ist ja schon ein Unterschied, ob ich zum Beispiel 300 Milliliter trinke oder 1,5 und dann aber sage, ich leide an Schlafproblemen, halte mich aber an alles, was du gesagt hast, oder in dem Fall ich. Und dann muss man wieder alles abschalten. Ja, du lachst. Und dann sagen die Leute, oh, das kostet Geld. Ja. Warum war, ja, aber wenn du jetzt statt 30 Minuten 1,5 Stunden bei mir sitzt, dann kostet's halt einfach dann auch das Dreifache. Aber es liegt auch dran, weil du es eben nicht umgesetzt hast, wie ich es gesagt habe. Und deswegen ist die Sprache so eminent wichtig. Wenn ich es präzise formuliere, darf es eigentlich keinen Raum mehr für Interpretation für den Kunden und Therapeuten lassen. Dem muss vollständig, für den Kunden oder Patienten lassen. Er muss vollständig begreifen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, bei der Übung dann, wie das funktioniert und eben nicht dann wieder dort stehen und sagen, oh, wie war das jetzt, so greifen oder so, was heißt supiniert, was heißt proniert, also da muss auch der Therapeut oder Trainer vielleicht sagen, nicht jetzt versuchen zu imponieren durch möglichst viele Fachbegriffe, sondern zu informieren und den Patienten Schrägschichtlern in eine neue Formation zu bringen, in der er dann auch in der Lage ist, das umzusetzen. Also es ist nicht nur immer der Klient oder Patient, der sagt, er bürdet sich jetzt was auf, was er gar nicht realisieren kann, sondern vielleicht auch der Therapeut, der ihm dann 37 Nahrungsergänzungsmittel aufschreibt und irgendwas macht, was er sagt, das kann er eh nicht bewältigen. Aber, und das hattest du vorhin schon so schön gesagt, es wird von den Leuten aber auch oft gefordert, ja, also sie sind ja schon fast enttäuscht, wenn du nicht sagst, du musst dir jetzt eine Wurzel kaufen und dann brauchst du noch ein Drüsensekret von einem Wolf, der im 15. Jahrhundert nur 3 Wochen gelebt hat und das wird dir dann helfen. Wenn du sagst, schlaf ordentlich, ja, sorgt dafür, dass dunkles, ja, aber es muss möglichst exotisch sein, weil sonst bringt's nichts.
Genau, ja.
Ja, und, aber.
Auch noch vielleicht ein Gedanke auch zu dieser sprachlichen Präzision oder auch zu der Gedankenpflege. Mhm. Eben, wie gesagt, ist auch ein Thema, das mich schon lange umtreibt. Ich finde es auch zum Beispiel spannend, dass auch zum Beispiel Angela Merkel Kommunikationswissenschaften studiert hat. Und auch zum Beispiel jemand wie Alfred Adler, ein sehr bekannter Psychologe, sagt, alle menschlichen Probleme sind zwischenmenschliche Probleme. Und was ich in unserer Gesellschaft einfach erlebe, ist halt durch diese Konsummentalität und auch durch diese ganzen Kurzvideos, dass die Leute eine sehr, sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne entwickeln, aber sich präzise und differenziert und unmissverständlich auszudrücken und auch überlegt zu kommunizieren, ist für die meisten Menschen einfach zu langatmig und viele Menschen gehen auch gar nicht aus, dass das jetzt jemand, zum Beispiel du, halt jetzt sich so viel Gedanken macht, was er einem denn jetzt mitteilt. Und so erlebe ich halt, dass man einfach, anstatt dass man eben so wahrgenommen wird, eher als langatmig und ausschweifend wahrgenommen wird. Und so, ja. Und es finde halt auch wichtig, irgendwie so eine Aussage praktisch, man sollte Dinge so einfach machen wie möglich, aber nicht einfacher. Und das ist halt, denke ich, auch ein wesentlicher Punkt, wo dann halt vielleicht manchmal des Guten zu viel ist und man Dinge halt vielleicht trotzdem einfacher machen will, als sie vielleicht gemacht werden sollten und sich halt dann so einfach wieder verliert. Und es war mir jetzt einfach nur wichtig, diesen Gedanken zu teilen, also dass wenn jemand was mitzuteilen hat und sich die Mühe macht, sich differenziert auszudrücken und zu informieren, dass er dann halt vielleicht auch einfach oft den Zuhörer verliert, weil es halt schwierig wird zu folgen schwieriger.
Ich denke, das ist maßgeblich davon abhängig, welches Vorwissen auch aufeinander prallt. Also wenn ich mit jemandem kommuniziere, der in einem Metier auch vom Vokabular her sehr firm drin ist, dann kann ich natürlich sagen, da dauert eine Trainingsplanung. Ich habe einen Kunden, der ist schon seit fast 10 Jahren bei mir. Das dauert ein neuer Trainingsplan unter Umständen vielleicht nur eine Viertelstunde, weil ich dem einfach aufschreibe, das, dann gehen wir einmal kurz durch und dann war es das. Der weiß aber, was supiniert, proniert und solche Dinge bedeuten. Wenn das jemand nicht weiß, dann muss ich es ihm halt erklären. Aber die Leute krakeln immer danach und sagen, wenn man etwas Kompliziertes nicht einfach erklären kann, hätte man es selbst nicht verstanden. Aber das stimmt ja nur sehr bedingt. Denn wenn ich jetzt Mathematik auf universitärem Level unterrichte, dann kann ich nicht dieses Wissen einem Erstklässler überhaupt vermitteln, weil der ja gerade erst lernt, was ist 3 plus 5, was ist 9 minus 3 oder irgend sowas. Also der rechnet ja erstmal bis zur ersten Dezimalstelle. Von dem zu fordern, irgendwelche hochmathematischen Gleichungen lösen zu können, das wäre ja irrwitzig. Aber dem kann ich auch diese Formeln und diese mathematischen Probleme nicht begreiflich machen, weil er in diesem Fall noch einfach das geistige Potenzial noch nicht entwickelt hat, um das verstehen zu können. Auch das wäre einfach zu kompliziert. Also man kann nicht jeden komplizierten Sachverhalt, was ist einfach, ja, erklären. Und da sind wir beim Thema Auto oder auch beim Training oder Gesundheit oder beim Kochen. Du kannst nicht für jedes Fachwort was Neues erfinden. Also ein Kochlöffel ist halt nur mal ein Kochlöffel und ein Quirl ist ein Quirl, den kann ich jetzt nicht quitschi quatschi bum nennen oder eine Ananas ist eine Ananas und Mehl ist nun mal Mehl und die Zylinderkopfung ist eine Zylinderkopfdichtung, die können wir jetzt nicht Ananas nennen und umgekehrt. Also man hat ja bestimmte Dinge so benannt, damit die Kommunikation irgendwann auch einfacher wird, damit wir nicht jedes Wort Uga Uga Bunga Bunga nennen müssen, sondern die Tasse ist Tasse, damit man nicht, ich kann es natürlich Aufnahmegefäß nennen, aber das ist nicht präzise, denn Aufnahmegefäß kann ja auch ein Topf sein oder meine Hand. Also damit aber eine Sprache und eine Kommunikation und ein Entwickler auf einem gewissen Level oder ein möglich ist, haben ja diese Präzision. Und die deutsche Sprache ist ja nun mal extrem präzise durch ihre Verbundworte. Und warum sich nicht dessen bedienen?
Das Volk der dichten Denker, Dichter und Denker, ne?
Ja, ja. Ja, also da ist es
auch... Muss aber auch sagen, ja?
Ja, Bernd, erzähl. Bitte? Nee, alles gut.
Ja, also ein sehr, sehr spannendes Thema und generell wahrscheinlich auch das Thema Sprache und Kommunikation wäre es auch wert, vielleicht irgendwann mal anzuknüpfen. Wir sind jetzt schon wieder, wir haben ein bisschen überzogen, vielleicht wird es eine Doppelfolge. Hast du noch irgendwas, was du den Menschen gerne mitgeben möchtest oder vielleicht auch, wo dich die Menschen finden? Du hast ja auch selber einen YouTube-Kanal, hast eine eigene Homepage. Das verlinkt man auch gerne alles unter dem Beitrag. Auch wer sich für die Bamboo Bench interessiert, die können wir hier auch gerne noch verlinken. Und gibt es abgesehen davon irgendwas, was du noch gerne teilen würdest oder einfach noch sagen möchtest, Bernd?
Ich würde einfach ganz fast schon banal sagen, die Kontinuität ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, nicht irgendwas super Exotisches wieder raussuchen, sondern einfach mal machen und selber hinterfragen, was möchte ich und warum möchte ich das und möchte ich es wirklich? Ja, denn die Leute werden immer animiert und motiviert durch die Nachbarn, die Freunde oder sonst irgendwas, aber sie selber wollen das gar nicht und es gilt, das zu hinterfragen. Und ich habe zum Beispiel mehr Respekt davor, wenn jemand sagt, hey, ich möchte einfach im Feinripp-Unterhemd oder in der Feinripp-Unterhose mit Eingriff auf dem Sofa liegen und Chips in mich reinschaufeln und den Fußballer anschreien, wie schlecht er Fußball spielt. Und habe keine Lust, was zu machen, anstatt
Ja.
denjenigen, die nur so vorgeben, was zu tun. Der eine sagt, hey, ich möchte es nicht machen, ich habe keinen Bock drauf, dann sage ich völlig okay. Ja, aber so Leute, die nur halbherzig irgendwo sich hinschleifen und dann eben sagen, mach mal für mich, das funktioniert in Sachen, da möchte ich nochmal in aller Deutlichkeit betonen, in Gesundheit und Sport oder als Fitness geht das nicht. Da kann ich nicht passiv sein und das ist die Schwierigkeit, mit der die Leute ja sich konfrontiert sehen. Und da kann natürlich ein guter Therapeut und Trainer, Arzt, wie auch immer, das ist der große Mehrwert, dass er da eben Abhilfe schaffen kann. Ja.
Danke dir dafür, Bernd. Hat mich sehr gefreut, dich heute hier begrüßen zu dürfen. War mir eine große Freude. Ja, vielen Dank dir dafür
Danke
und
dir.
auch danke euch da draußen fürs Zuschauen. Und gerne bis zum nächsten Mal dann. Vielen Dank euch und einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de/newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SEG-Team.